In der 30. Episode habe ich heute einen ganz besonderen Gast im Unpost-Podcast. Kai Beermann, den viele von euch sicher als Stimme und Macher des bekannten Podcastes Gate 7 kennen. Nach einer kreativen Pause ist Kai am 17. November mit seinem Podcast zurückgekehrt und das mit einem leicht abgewandelten Konzept. In Gate 7 spricht Kai über die Welt der Fotografie mit einem besonderen Fokus auf das visuelle Storytelling, das Erzählen von Geschichten mit Bildern. Wir sprechen darüber, wie er die kreative Pause genutzt hat, was sich in seinem Podcast verändert hat und welche neuen Ideen und Perspektiven er mitbringt. Ich wünsche wie immer gute Unterhaltung. Hi, ich bin Wolfgang Mertens und das ist Unpost, der Street-Fotografie-Podcast. Hier unterhalte ich mich mit Menschen über das Fotografieren auf der Straße. Mein Ziel ist, diese Leute kennenzulernen und euch näher zu bringen. Dabei geht es natürlich um Fotografie, Philosophie und aber auch das, was uns bewegt. Hallo Kai, herzlich willkommen im Unpost-Podcast.
Moin Wolfgang, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich natürlich sehr. Wir haben ja schon seit längerem immer wieder mal gesprochen und gesagt, lass uns da mal was zusammen machen. Und von daher, ja, freue ich mich besonders, dass wir uns mittlerweile persönlich kennen und immer mal im Austausch sind, dass du heute mein Gast bist, ja. Eingangsfrage, wie immer, wo befindest du dich?
Ich bin hier in meinem Homeoffice in Österreich-Winkel, in meinem Büro, was sich jetzt immer mehr zu einem Podcast-Studio auch wandelt. Ich wohne hier jetzt zwar schon eine Weile, vor einem Jahr umgezogen, aber es war doch relativ anspruchsvoll, das neue Büro podcast-tauglich zu machen mit Sounddämmung und all den Geschichten, die man da braucht. Hier gibt es relativ hohe Decken und
ja, ja. Aber wie man natürlich ja auch in den Folgen hört, da kommen wir gleich nochmal zu, Top-Sound. Ich freue mich, dass auch wir in der Aufnahme heute dann wenig Nachbearbeitung haben.
Ja, dann zieht der Inhalt hoffentlich nach.
Ja, mit Sicherheit, ja. Ja, in der Vorbereitung habe ich mir schon überlegt, ich brauche dich gar nicht groß vorstellen, weil in der Community bist du und dein Podcast Gate 7 eigentlich bekannt, ja. Aber nichtsdestotrotz habe ich einfach noch mal geschaut, du tanzt auf 1000 Hochzeiten, du bist überall dabei und hast aber trotzdem, denke ich mal, wenn ich so zusammenfassen kann, so die wichtigsten Punkte. Du bist Fotograf, du bist Journalist, du bist Podcaster und du bist Autor. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Ja, das stimmt alles.
angefangen hast du ja als Journalist deine Ausbildung gemacht, da gearbeitet und das war dann sozusagen ja ein bisschen auch die Vorbereitung, der Weg in diesen ganzen Bereich Fotografie und sowas auch, oder?
Ja, ich komme aus dem Journalismus, aus dem Sportjournalismus, war lange Redakteur, habe geschrieben für verschiedene Tageszeitungen, hauptsächlich im Raum Hamburg. Und die meiste Zeit habe ich über den HSV berichtet, war da Vereinsreporter. Viele bedauern mich dafür, je nachdem, wo man es erzählt. Mhm. Es war aber eine unheimlich aufregende Zeit, habe da alles durchgemacht von Champions League über Europa League bis dann Abstiegskampf, erste Liga, zweite Liga auch noch mitgemacht. Also da eine große Bandbreite abgedeckt und möchte die Zeit nicht missen, aber irgendwann wollte ich dann runter von der Tribüne näher ran ans Geschehen, mit der Kamera auch mehr machen. Fotografie wurde dann immer wichtiger und dann habe ich das Kapitel 2019 endgültig beendet.
War das da auch schon Teil des Jobs mit der Kamera, also nicht nur zu schreiben, sondern eben auch zu fotografieren und Bilder zu liefern?
Nee, zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Also während meines Volontariats, da hatte ich die Kamera auch immer mit dabei. Also da habe ich wirklich alles gemacht, komplett Texte recherchiert, Termine vereinbart, vor Ort dann Interviews geführt, Fotos gemacht, das Ganze dann in der Redaktion gelayoutet. Dann nachher hatten wir dann Fotografen, die sich darum um das Bildmaterial gekümmert haben und ich habe mich dann um den Text gekümmert. Aber stimmt, es wird schon immer multimedialer und wenn es dann mal darum geht, am Trainingsplatz schnell ein Foto zu machen von der Situation, wo gerade vielleicht kein Fotograf vor Ort ist, das dann natürlich auch. Aber das war eher die Ausnahme als die Regel.
Ich meine, ich bin da jetzt nicht so tief im Thema, aber ich habe so dieses Gefühl, wenn man das von früher, da gab es eben das Team, da gibt es den, der geschrieben hat und der fotografiert hat, da wurden die Leute auch richtig auf Aufträge rausgeschickt und heute so nach dem Motto, ja, technisch ist das ja alles auch viel leichter und einfacher möglich, du kannst theoretisch sogar ja am Spielfeldrand mit dem Handy schnell mal ein Foto oder ein Bild machen, ja, dass das so eingespart wird und nur noch auf eine Person verlagert wird, oder?
Ja, im Profibereich ist es, glaube ich, nicht üblich, weil es auch eine logistische Sache, klar kannst du von der Tribüne aus fotografieren, aber du kommst ja gar nicht so nah an das Spielgeschehen ran und ich bin mir da jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, dass es auch mit der Akkreditierung zusammenhängt, dass du von der Pressetribüne herunter, wo die schreibenden Kollegen sind, da keine Fotos machen darfst, die dann später auch veröffentlicht werden. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber es in der Praxis kommt es nicht vor. Oder habe ich bisher noch nicht gesehen.
Auf jeden Fall. Okay. Ja, aber wie gesagt, diese großen Aufträge, nicht, dass jetzt eben ein Magazin oder sonst was sagt, wir schicken dich jetzt hier eben nach New York, Oslo oder sonst was und du machst da so eine Reportage mit Bilderstrecke oder so, das ist heute eher selten, ne?
Auf jeden Fall, ja. Das definitiv, das kommt nur noch sehr, sehr selten vor. Wenn man sich dann mit den Kollegen von früher unterhält, die so die goldene Zeit in den 80er Jahren oder 70er auch noch kennengelernt haben, wo Geld kaum eine Rolle gespielt hat in den Redaktionen, wo die Fotografen raus in die Welt geschickt wurden und wenn die gesagt haben, es dauert ein paar Tage länger, dann kam die Frage nur, wie viel Budget noch nachgeschossen werden soll.
Wenn du für den HSV, warst du auch bei den Auswärtsspielen mit dabei sozusagen überall und bist mitgereist?
Das komplette Paket, wirklich. Also 7 Tage die Woche, alles von Training unter der Woche, dann Heimspiele, Auswärtsspiele, Freundschaftsspiele, Trainingslager. wenn mal wieder ein Trainer entlassen wurde, die Jahreshauptversammlung.
Okay, ja. Verfolgst du das heute noch, das Fußballgeschehen, oder eher weniger?
Eher so am Rande. Also ich habe mich neulich mal dabei ertappt, dass ich gar nicht wusste, wo der HSV aktuell gerade steht. Ich habe so die letzten 5, 6 Spieltage keine Ergebnisse mitbekommen und durch Freunde, durch meinen Vater, der immer noch sehr aktiver HSV-Fan ist, da kriege ich dann schon mal ein bisschen noch was mit, aber ich achte jetzt nicht mehr aktiv drauf. Was mich so am Fußball interessiert, ist eher so alles, was drumherum stattfindet. Das Spiel an sich, ich gucke mir gerne noch ein gutes Fußballspiel an, aber so Ergebnisse interessieren mich eigentlich eher wenig.
Du hast ja gerade schon gesagt, bis 2019 ging das Ganze dann bist du sozusagen ja da umgeschwenkt. Aber wenn ich jetzt auch nochmal auf Gate 7 schaue und zurückschaue, das ging ja schon doch eigentlich einiges früher los, ne? Ich glaube November 2016, oder? Irgendwie war das...
Ja, genau. November 2016 ging's los.
Und du hast am Anfang auch noch Folgennummern drinne. Irgendwann wahrscheinlich so viel, dass du gesagt hast, gut, das interessiert eh keinen mehr. Aber bei welcher Folge bist du jetzt zuletzt? Weißt du das überhaupt?
Ja, also ich habe ja bei Folge 400 so einen kleinen Cut gemacht. Das war im April diesen Jahres, also 2024. Und in der Zwischenzeit bis jetzt habe ich so 3, 4 Folgen zwischendurch aus dem Off mal veröffentlicht.
Also etwas über 400 jetzt.
Genau, dann. Knapp über 400 sind es.
Okay. Ja, das ist natürlich schon eine gigantische Zahl und sehr beeindruckend. Und nichtsdestotrotz, da wollen wir heute auch mal ein bisschen drüber sprechen, verändert sich ja auch was ich auch gut finde. Ne? Alles verändert sich irgendwo immer. Und ich will jetzt nicht sagen, mit der Zeit mitgehen, aber man hat ja auch eigene Entwicklungen, wie man ja auch bei dir ganz klar sieht und Ansprüche. Aber lass uns noch mal ganz kurz zur Entstehung von Gate 7 kommen, also 2016. Was war für dich damals die Motivation, diesen Podcast zu starten?
Ja, ich glaube, die Motivation war, wie bei so vielen, kam darüber, dass ich selbst sehr viele Podcasts gehört habe, das Medium für mich entdeckt habe, das unheimlich, ja, dass mich das fasziniert hat, da so eine eigene kleine Radioshow zu machen. Und dann habe ich überlegt, für mein Thema, für das ich am meisten brenne, die Fotografie, sowas selbst mal auf die Beine zu stellen. Und das war so die ursprüngliche Motivation. Also und dann eben die Möglichkeit, über diesen Podcast eben mit vielen spannenden Menschen ins Gespräch zu kommen. Also es war schon eine große Portion Eigennutz auch dabei, in der Hoffnung, dass das dann auch andere interessiert, was wir da vor dem Mikrofon veranstalten.
Ja. Hast du zu der damaligen Zeit irgendwo ja sowas wie ein Vorbild oder irgendwas gehabt, einen Podcast, wo du sagst, oh ja, der gefiel mir besonders gut zu der Zeit, den habe ich viel gehört, so in der Art?
Ja, es gab ein paar Podcasts, die hatten aber eher weniger mit Fotografie zu tun. Also mein Podcast, den ich als erstes so gehört habe, der mich in diese Podcast-Welt reingeführt hat, war von Tim Ferriss. Ein US-Amerikaner, der ja auch schon weit über 800 Podcast-Folgen mittlerweile, glaube ich, veröffentlicht hat. Also so ein bisschen querbeet, also auch diese langen Interviews, die er macht mit verschiedenen Menschen aus allen möglichen Bereichen, wirklich querbeet von Wirtschaft über Politik bis Showbusiness, bis Unternehmer, Erfinder. Also ein ganz breites Spektrum, sehr, sehr spannend, manchmal ein bisschen nerdig mittlerweile höre ich auch nicht mehr ganz so intensiv da rein, aber das hat mich am Anfang gepackt und ja, da habe ich mir so einiges abgeschaut, wie so der Aufbau eines Interviews aussehen kann, viele Interviewtechniken mir bei ihm abgeschaut und ja, das war so der Podcast, den ich am häufigsten damals gehört habe.
Okay. Und bei Gate 7 ging es ja oder geht es heute noch, aber nicht mehr ganz so intensiv, wenn ich das richtig fühle, sehr viel um das Thema Reisen und Fotografie, ne?
Ja, am Anfang war das, glaube ich, so auch in dem Untertitel mit drin, Reisen und Fotografie oder Reisefotografie, diese Begriffe. So ist es entstanden. Das war auch damals, habe ich mich nicht als Streetfotograf oder Reportagefotograf gesehen, sondern es war dann doch eher noch Reisefotografie. Und ja, aber wie so vieles im Leben, mit der Zeit ändern sich dann auch die Schwerpunkte und das ist etwas, was jetzt heute nicht mehr ganz so zutrifft.
Ja, ich glaube, ist auch aus dem Untertitel sozusagen raus, so, ne? Genau, eher so das Reportage. Wie kam der Name Gate 7 zustande?
Ja, also die Suche nach einem Namen war am Anfang jetzt gar nicht so einfach, habe da auch viel rumgespielt und irgendwann Gate 7 ist so ein bisschen abstrakter Name auch, wo man erstmal stockt und dann vielleicht auch fragt, ja, wie ist das Ganze entstanden? Das war vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke dahinter. Gate 7 ist einfach das Gate gewesen, an dem ich damals auf meiner Reise nach Argentinien warten musste. Das war für mich so ein Moment 2009. Da hatte ich, das war kurz nach dem Volontariat, da hatte ich ein bisschen berufliche Erfahrung schon gesammelt als Reporter in Hamburg, aber wollte da nochmal was ganz anderes machen. Und das war der Moment, in dem ich dann nach Buenos Aires gezogen bin. Ja, zu Beginn dieser doch sehr, sehr aufregenden Reise, die einiges in meinem Leben verändert hat, saß ich dann am Hamburger Flughafen an Gate 7 und habe mir Gedanken darüber gemacht, was mich wohl in Argentinien so alles erwarten wird. Ja, und das sollte so ein bisschen damit mitschwingen, am Anfang eben auch diese Verbindung eher zum Reisen, so der Aufbruch ins Unbekannte. Ein Gate kann ja sowohl der Abflugsort sein oder der Ort, an dem man dann wieder ankommt und immer eben auch die Möglichkeit, spannende Menschen dort zu treffen. Und das möchte ich in meinem Podcast eben auch, diese Gespräche, ist ja größtenteils ein Interview-Podcast, ähnlich wie deiner. Und ja, das so ein bisschen zu der Entstehung des Namens.
Ja, sehr interessant. Ich habe es schon so ein bisschen gedacht, weil wie du sagst, das Thema Gate ist natürlich mit dem Thema Reisen, Ankunft, Abflug oder Abreise implementiert das natürlich so ein bisschen, ja. Wie war das 2016? Ich meine, ich kann es ja auch aus eigener Erfahrung sagen, wie es jetzt sozusagen ist, wenn du auf Leute zugehst und sagst, ich würde dich gerne als Gast im Podcast haben. Ich denke, dass das heute eventuell ein bisschen leichter ist, weil dieses Medium-Podcast natürlich wesentlich bekannter ist. Man sagt ja immer so schön, jeder hat mittlerweile einen Podcast, ja. Aber wie war das 2016 zu der Zeit, auf die Leute zuzugehen und Leute dafür zu begeistern, über ihre Sache zu sprechen in einem Podcast mit vielleicht jemandem, den sie bis dahin noch gar nicht groß kannten?
Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt am Anfang und ich habe aber immer Glück gehabt. Eine Absage gab es bisher, glaube ich, in all den Jahren so 2-3 Mal. Mhm. Aber die meisten haben doch schon Lust, über ihr Thema zu sprechen. Und ja, auch am Anfang war das so. Das war, du hast es genau richtig gesagt, wenn man noch nichts vorzuweisen hat, speziell in den ersten 2-3 Folgen, ist es natürlich dann immer noch ein bisschen ein Stück weit risikobehafteter auch für den Gast, ja zu sagen, ne? Ohne zu wissen.
Er weiß ja nicht, wo er sich drauf einlässt, ne?
Genau. Exakt, genau. Ja, aber nee, ich glaube, es ist wie immer so. Also Menschen erzählen gerne über das, was sie begeistert und wenn man das dann irgendwo auf eine freundliche, sympathische Art und Weise rüberbringt in dieser Anfrage, die man dann rausschickt, dann ist die Chance relativ groß, dass das Gegenüber dann auch Ja sagt. Hm, hm.
Du hast ja nicht nur deutschsprachige, sondern auch englischsprachige Episoden, Folgen. Wie ist da sozusagen, oder würdest du sagen, da ist noch mal schwieriger oder anders, den Kontakt aufzunehmen?
Das unterscheidet sich gar nicht groß von deutschsprachigen Gästen. Ich glaube, sowieso im englischsprachigen Ausland ist das Thema Podcast noch ein bisschen verbreiteter als hier bei uns, also gerade USA, England. Weiß jeder, was ein Podcast ist, gefühlt.
Ja, ich denke, der Vorteil heute bei uns mittlerweile auch, ja. Genau, das heißt, du hast den Podcast auch genutzt, um ja Geschichten zu erzählen oder Leute, die Geschichten haben, Geschichten erzählen zu lassen. Und das hat dich ja auch fotografisch jetzt in diese Richtung getrieben, ja, eben auch fotografisch Geschichten zu erzählen, Reportage und Storytelling. Da kommen wir ja auch gleich dann nochmal zu. Im Prinzip ist das schon so ein roter Faden, den man jetzt so sieht, ne?
Ja, also ich glaube, zwangsläufig ist das entstanden. Jedenfalls bei mir, und das beobachte ich bei vielen anderen auch, die mit der Kamera oder mit der Fotografie beginnen. Am Anfang, ja, fuchst man sich dann in die verschiedenen Themen rein, muss erstmal seine Kamera beherrschen, dann ist die Technik vielleicht auch noch ein bisschen wichtiger und ja, dann beginnt man sich auf die Reise zu machen, zu fotografieren. Am Anfang geht das alles so ein bisschen wild durcheinander und probiert man vieles aus. So war das auch bei mir. Also da war wirklich alles dabei. Landschaftsfotografie, ich habe Tiere fotografiert, also
Blümchen.
Ja, Blümchen, glaube ich, auch. irgendwann kristallisiert sich dann einmal dein Thema raus, was dich anspricht, wofür du Leidenschaft entwickeln kannst und damit einhergehend auch der Wunsch, vielleicht ein bisschen tiefer zu gehen, also von diesem einen schönen ästhetischen Einzelbild weg hin zu einer Geschichte, zu mehr Tiefe in den Bildern. Ne? Du fragst dich, was möchte ich mit meiner Fotografie ausdrücken? Ist es eher eine persönliche Sache für mich oder habe ich auch den Wunsch, andere daran teilhaben zu lassen, was zu kommunizieren? Und dann kommt eben das Thema Geschichten erzählen, Storytelling mit rein in die Fotografie.
Du bist ja auch damals deshalb ja auch das Thema Reisen auch schon gereist. Südamerika, glaube ich, ist so deine Leidenschaft. Ja, du sagtest es gerade schon, Argentinien, Brasilien, Buenos Aires, die ganzen Stationen. Ist das Thema Reisen dann auch der Aufhänger gewesen, warum du dann fotografiert hast? Oder gab es da einen anderen Initialkick, um die Kamera in die Hand zu nehmen?
Nee, die Kamera war eigentlich schon auf allen Reisen, auch vorher, immer so mit dabei. Ich habe mal ein Jahr Schüleraustausch gemacht in den USA. Das war, glaube ich, so der Beginn, wo ich das erste Mal dann auch bewusst mich mit der Fotografie auseinandergesetzt habe. Dafür hat mein Vater mir seine Kamera damals geschenkt. Keine Ahnung mehr, was das für eine war. Auf jeden Fall eine analoge noch mit Film. Und an der Highschool, da gab es dann auch ein Kurs, so ein Wahlfach, Fotojournalismus oder ja, irgendwie sowas mit Fotografie. Mhm. Und da hatten wir die Möglichkeit, auch in eine Dunkelkammer zu gehen und die Filme dann dort zu entwickeln. Und ich habe das gewählt, weil ich irgendwo gesehen habe, dass sonst keiner Bock drauf hatte. Das war einfach so, glaube ich, für viele ein ganz einfacher, eine ganz einfache Wahl, um diese Credits zu bekommen. Sie wussten, da müssen sie nicht viel für machen. Die meisten haben einfach mit der Lehrerin rumgehangen und Kaffee getrunken. Und ich habe dann die Dunkelkammer immer für mich alleine gehabt und war der Einzige, der dann die Bilder da entwickelt hat. Und das hat mir schon Spaß gemacht. Das war so der Einstieg. Und ja, damals halt ab da immer die Kamera mit dabei gehabt auf Reisen.
Und durch die, ja, kann man sagen, Reisefotografie war das dann auch, dass du gesagt hast, ich möchte auch gerne andere Länder, andere Städte fotografisch erobern, oder war es dann tatsächlich, dass das Reisen und die Kamera dabei?
Das Reisen und die Kamera dabei am Anfang, ja. Doch, auf jeden Fall. Also ich bin immer schon gerne gereist, sehr, sehr neugierig gewesen auf andere Menschen, andere Kulturen und ja, mit der Zeit hat sich so Südamerika für mich als die Region herausgestellt, die mich am meisten fasziniert. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe und je wichtiger die Fotografie dann eben auch wurde, desto enger geht das Ganze jetzt da auch Hand in Hand.
Mhm. Und wenn ich es richtig verstanden habe oder auch irgendwie mal in einem Podcast oder so in den Gesprächen gesehen habe, bist du auch regelmäßig dort, oder?
Ja, es ist nach wie vor meine zweite Heimat. Ich glaube, das erste Mal war ich 2000 in Südamerika, damals in Bolivien. Das war kurz nach meinem Zivildienst und bin da ja als Backpacker ein bisschen rumgereist, in Chile, Argentinien, Bolivien. Und da hat es mir am besten in Buenos Aires gefallen und das war eben dann auch der Grund, immer wieder dorthin zurückzukehren, bis ich dann 2009 beschlossen habe, da für länger zu leben. Aus dem ein Jahr sind dann letztendlich 5 Jahre geworden. Und jetzt lebe ich zwar oder habe meinen Hauptwohnsitz wieder in Deutschland, hier im schönen Österreich-Winkel im Rheingau. Aber im Winter zieht es mich dann immer noch regelmäßig wieder in den Süden zum Überwintern sozusagen. Und da sind dann Argentinien und seit 3 Jahren auch Kuba feste Ziele von mir, die ich eben auch fotografisch jetzt in der Tiefe erkunde.
Ja, das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Ne? Also ich würde auch lieber irgendwo im Winter eine warme Region haben, als hier immer den Schnee und die graue Jahreszeit mitzuerleben. Ja. Du hast gerade auch gesagt, dass du ja im Prinzip auch so eine Langzeit-Fotografie-Studie dann Kuba und so machst. Ich glaube, du warst mit Thomas auch zuletzt zusammen in Kuba, oder nicht zuletzt, aber davor irgendwann. Ich glaube, du warst mittlerweile zwischendurch auch schon wieder da. Und ihr hattet auch mal darüber gesprochen, auch natürlich da diese Veränderung aufzunehmen, zu dokumentieren. Würdest du auch sagen, dass sich deine fotografische Entwicklung durch die Reisen gebildet hat, also dass das bei dir der Ausschlag ist oder gegeben hat?
Ja, das kann man schon so sagen. Also ich muss da noch mal ein bisschen weiter ausholen vielleicht, auch zu der Zeit, als ich noch in Argentinien gelebt habe. Einer meiner Jobs damals war der des Reiseleiters. Bin ich auch durch Zufall eher dazu gekommen, habe alles mal ausprobiert, unter anderem auch Reiseleitung, und habe da deutsche Reisegruppen durch Patagonien begleitet. Und einer der Kunden dieser Agentur, für die ich gearbeitet habe, war ein deutscher Veranstalter für Fotoreisen, Freiraumfotografie von Peter Fischer. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Diese Reise war so die Initialzündung, mich dann wirklich ganz, ganz intensiv mit der Fotografie zu beschäftigen. Vorher, ja, Autodidakt, einfach ein bisschen geknipst für mich selber. Und auf dieser Reise habe ich den beiden Referenten da sehr intensiv über die Schulter geschaut und waren viele Aha-Momente dabei, Augenöffner, was man mit Fotografie noch alles machen kann. Dass es eben wirklich darum geht, den eigenen Blick zu schulen, Perspektiven zu suchen und diese ganze Herangehensweise an die Fotografie, das hat mir damals hat vieles in Bewegung gebracht bei mir. Mhm. Und im Anschluss daran habe ich mich dann eingeschrieben in Buenos Aires für ein Studium der Fotografie an der Uni. Und so hat das so seinen Lauf genommen. Ja.
Du hast es eben gesagt, Streetfotografie. Wie bist du zu dem Thema Streetfotografie gekommen dann?
Ja, das war dann kurz in dem Zusammenhang, kurz nachdem ich mich da eingeschrieben habe für das Studium, in einer der ersten Vorlesungen, da haben wir so einen Ritt durch die Fotografiegeschichte gemacht, viele bekannte Fotografen dort kennengelernt und deren Werk. Und ein Fotograf, der mich damals besonders fasziniert hat, war William Eggleston. Was ich an ihm so faszinierend fand, war eben, dass er alles und nichts fotografiert hat. Also für mich war vorher Fotografie ja eine schöne Landschaft, da musste irgendwie ästhetisch was da sein. Das war der Grund, um irgendwo ein Foto zu machen. Aber jetzt irgendwo Müll auf der Straße zu fotografieren oder Einkaufswagen auf dem Supermarktparkplatz oder Schuhe unterm Bett, das wäre mir damals nicht in den Kopf gekommen. Und so mit der Idee im Kopf bin ich dann durch Buenos Aires gelaufen, auf den Straßen, habe dort fotografiert und plötzlich ganz, ganz andere Bilder gemacht. Und wenn man dann eben mit der Kamera unterwegs ist im öffentlichen Raum, dann ist man ganz schnell ein Streetfotograf.
Auch wenn man es damals vielleicht noch gar nicht so selber bezeichnet oder wahrgenommen hat, ne?
Ja, ja, genau.
Also war Eggleston für dich sozusagen so ein Initialkick, ja, dieses zu sehen, was es dann noch gibt und zu sagen, okay, das ist interessant, das möchte ich auch gerne so machen.
Ja.
Ja. Wobei, ich glaube, er ist, aber ich finde ihn auch ganz toll. Ich habe auch ein, zwei dicke Buchbände hier. Und ich finde, er funktioniert aber fast nur in Serie. Also ein Einzelbild für jemanden, der es natürlich dann kennt, okay, aber für jemanden, der neu reinkommt, ist es, glaube ich, ein Einzelbild erstmal wirklich schwer zu sehen, wie du eben gesagt hast, ne? So, du denkst ja, okay, was soll das jetzt, ne? Die Lampe hier an der Decke oder die Schuhe unterm Bett. Aber wenn du dieses Gesamtpaket siehst, ja, was dann funktioniert das, ja.
Ja, das stimmt, das ist richtig. Also das ist ja aber auch das Spannende an der Fotografie, wenn man so ein bisschen vom Einzelbild weggeht und konzeptioneller denkt und dann die eigene Fotografie vielleicht auch ein bisschen größeren, breiteren Kontext sieht. Und finde ich ein spannendes Thema, ist auch gerade was ich mich so ein bisschen frage, wo das Ganze hinführen soll. Einzelbilder zu machen oder wo ist da der rote Faden?
Ne? Ich denke auch, dass das tatsächlich so ein Entwicklungspunkt ist, du hast ja auch gerade gesagt, ne, dass es man fängt an, man muss erstmal gucken, wie die Kamera funktioniert, man macht Einzelbilder oder so, aber das ist, glaube ich, tatsächlich so ein Entwicklungsstrang, nicht? Dass man auch wirklich dahin kommt und so. Immer wieder, wenn ich hier auch im Podcast mich mit anderen unterhalte, interessanterweise ist es wie bei mir auch bei vielen so vor 10, 11 Jahren sozusagen losgegangen. Da gab es dann so ein bisschen Initialkick, woran auch immer das gelegen hat. Das haben wir noch nicht so genau eruiert, ob das jetzt nur wirklich daran, dass es auch Social Media mäßig auf einmal auch wesentlich mehr gab oder zumindest da angefangen hat. Ja. Und diese Entwicklung, viele, die also jetzt auch diese 10 Jahre sozusagen konstant dabei geblieben sind und das machen, gehen jetzt eben auch in diese Richtung und fragen sich, okay, was möchte ich noch mehr machen, was möchte ich weitermachen, vielleicht auch ein bisschen vom Dogmatischen weg und so. Das ist durchaus zu sehen und das sieht man ja auch, denke ich, an der Zusprache, die du und Thomas mit eurem Thema Reportagefotografie habt.
Ja, ja, das ist, der Wunsch scheint wirklich da zu sein, da so diese nächste Stufe zu erklimmen. Ne? Also es ist natürlich vollkommen okay, zu sagen, ich habe einfach Spaß dran, rauszugehen und ja, so ein bisschen aus dem Bauch heraus intuitiv zu fotografieren und mache mir jetzt keine ganz großen Gedanken darüber, was jetzt mit den Bildern passieren soll, ob die miteinander in Beziehung stehen, in welcher Form da eine Verbindung besteht. Das ist ja auch vollkommen okay, diesen Ansatz zu machen, ne, wenn man daran Freude hat. Aber ich glaube, wenn der Wunsch da ist, sich weiterzuentwickeln, und zu schauen, wo kann man noch hin, was kann man aus den Bildern machen, die man auch bisher gemacht hat, dann gelangt man schnell zu diesen Themen, wie mit Bildern Geschichten erzählen, mit dem visuellen Storytelling. Und ich finde es unheimlich spannend und faszinierend, so zurückzugehen, auch in den eigenen Archiven mal reinzutauchen und da ein bisschen so auf die Spur zu kommen, nach den Themen in der eigenen Fotografie. Wenn man da sich mal die Zeit nimmt, entdeckt man da sehr, sehr spannende Dinge. Und ich tue das immer wieder sehr, sehr gerne.
Ja, absolut. Das ist, denke ich, auch ein wichtiger Schritt. Und scheinbar liegt es auch in der Natur des Fotografen, das immer wieder zu hinterfragen und zu sagen, ne, was möchte ich damit, wie geht das weiter? Oder sicherlich kommt es auch irgendwann, das erlebt man auch immer wieder, ein bisschen so wie Schaffenskrise oder sowas, wenn man denkt, okay, das mache ich jetzt so lange, was will ich damit eigentlich? Und sich damit positiv dann auseinandersetzt und guckt, wenn man das dann nicht in dem Moment ganz abbricht, weil man einfach sagt, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll, aber dann eben auch schaut, ne, wie geht das weiter? Und ihr habt ja das großartige Buch veröffentlicht und man sieht es ja auch da, ihr habt den Preis dafür bekommen, dass das also auch tatsächlich ein Thema ist, was jetzt nicht nur eine Nische abdeckt, sondern wirklich auch im großen Bereich Ansprache, Interesse findet. Ja.
Ja.
Auch Gate 7 verändert sich ja jetzt dahingehend, ja. Du hast es ja selber im Podcast auch schon angekündigt, dass du auch eben eine Schaffensauszeit dir nimmst und das Ganze überdenkst und ein bisschen neu aufsetzen möchtest. Zumal du hast jetzt noch, oder ihr habt noch zusammen den Podcast, den Bereich Fotoreportage. Und das Ganze wird jetzt zusammengefasst. Bleibt der Name Gate 7 bestehen? Bleibt der einzelne Podcast? Also es gibt ganz viele Fragen, die nicht nur ich wahrscheinlich haben, sondern auch viele treue Hörer deines Podcastes. Was kannst du uns da schon erzählen? Wie wird es weitergehen?
Ja, weitergehen tut es ja Mitte November. Genau gesagt am 17. November ist, glaube ich, der Relaunch geplant für Gate 7. Ich weiß nicht genau, wann diese Folge jetzt erscheint, aber ja, so als Referenzpunkt. Und also Gate 7 wird es auf jeden Fall als Name weitergeben. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, das ein bisschen näher ranzurücken an das Projekt, was du erwähnt hast, Abenteuerreportagefotografie, das ich gemeinsam mit Thomas Jones mache. Es macht einfach Sinn, da jetzt das beides zusammenzuführen und nicht zwei unterschiedliche Webseiten zu haben. Dafür, sprich also die Shownotes und alles, was um Gate 7 passiert, wird dann auch auf der Abenteuerreportage-Fotografie-Webseite zu finden sein. Und thematisch passt es ohnehin wunderbar zusammen. Also auch bei Gate 7 geht es ja jetzt ums visuelle Storytelling in der Street- und Reportagefotografie im Hauptsächlichen. Und das war eine Vereinfachung, die es für mich auch einfacher macht, künftig weiterzumachen. Und ich glaube auch für alle Hörerinnen und Hörer dann eben eine Anlaufstelle zu haben, was den Gate 7 Podcast angeht.
Wird es auch mit dem Thema Reise dort weitergehen?
Ja, Reisen spielen natürlich weiterhin eine große Rolle. Ich bin jetzt auch, obwohl mit der Pandemie zu der Zeit ich auch gemerkt habe, man muss nicht immer ganz weit wegfahren. Man kann eben auch vor der eigenen Haustür spannende Geschichten finden. Das ist etwas, was vorher mir nicht so leicht gefallen ist, aber jetzt gehe ich hier auch immer schon noch gerne mit der Kamera raus. Muss allerdings sagen, dass ich trotzdem, wenn ich die Wahl habe, lieber woanders fotografiere, sprich in Südamerika, als hier in Deutschland. Insofern, meine Fotografie findet hauptsächlich weiterhin auf Reisen statt. Insofern wird das auch in dem Sinne bei Gate 7 weiter so abgebildet werden. Ich möchte dann in Zukunft auch ein bisschen ausführlicher und mehr über meine eigenen fotografischen Projekte dort sprechen, mehr als dass ich das bisher getan habe. Und ja, das ist so, so einer der Punkte, die ich ein bisschen verändern möchte.
Ja, das heißt, wirst also den Bereich Interview dadurch ergänzen, dass du eben auch über eigene Projekte berichtest. Wird es dazu auch dann irgendwo Bildstrecken zu sehen geben? Ist auch mal bei dir ein Bildband geplant oder sowas in der Art?
Ja, zu allem ja.
Okay.
Nein, also das Interviewformat, diese langen Interviews, die machen mir nach wie vor unheimlich viel Spaß. Ich möchte allerdings, was die Frequenz angeht, so ein bisschen zurückfahren. Ich habe so das Gefühl gehabt, manchmal versendet sich das auch ein bisschen. Wir alle haben viel zu tun, ja, viele Dinge, viele Podcasts, viele spannende Podcasts, die es da draußen gibt, kann man sich anhören, viele andere Inhalte. Und wenn dann eben einmal pro Woche ein langes Interview rauskommt, ich glaube, die meisten tun sich damit schwer, das dann eben auch in der Länge und der Gänze sich anzuhören. Deswegen möchte ich das ein bisschen reduzierter machen. Also ich werde jetzt nur noch einmal pro Monat dann ein Interview geben und in einer weiteren Folge, die so ein bisschen bunter zusammengestellt ist, reflektiere ich dann noch ein bisschen auf dieses Interview, ziehe da so die zentralen Aussagen nochmal raus, dass auch alle Hörerinnen und Hörer die Möglichkeit haben, sich vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise mit dem Gespräch zu beschäftigen. Und dann möchte ich gerne auch mit wechselnden Co-Hosts so ein paar andere Formate ausprobieren. Das ist ja in so einer Feature-Folge etwas bunter zugeht und auch mehr Freiheit mir gibt, da dann über eigene Projekte zu sprechen oder ja nicht diese ganz langen Interviews zu führen, sondern vielleicht auch nur mal ganz spitz auf ein Thema zugeschnitten mit unterschiedlichen Gästen zu sprechen, Roundtable-Formate. Also ja, das ist so der Gedanke, der hinter diesem zweiten Show-Element steht.
Das hört sich sehr spannend an. Da bin ich jetzt schon freudig. Das heißt also, dann wahrscheinlich im Monat so zwei Episoden.
Genau, das ist geplant.
Die Schlagzahl sozusagen halbieren.
Ja, genau. Ja, immer der erste und der dritte Sonntag in einem Monat.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich frage mich eh immer für jemanden, der oder all die ja so wöchentlich etwas rausbringen. Gut, wenn du das wirklich so als Solo-Podcast machst, dann kannst du irgendwas erzählen, das ist okay, ne? Aber dann wirklich eben auch mit Gästen dort so eine Schlagzahl zu fahren, das ist schon sehr aufwendig, ne?
Ja, es geht viel Zeit geht da rein. Das ist bei dir ja auch so. Du bereitest dich ja mal sehr intensiv auch auf deine Gäste vor und so einen Podcast so am Laufen zu halten, das ist schon ein Zeitinvest, was viel von einem fordert, ne? Und es macht unheimlich viel Spaß. Aber ich glaube, so ab und zu sich mal zu fragen, sich mal zurückzunehmen und zu schauen, was muss ich tun, damit ich auch weiterhin die Lust am Podcasten behalte? Das ist schon ganz wichtig, weil ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Podcasten kann ja manchmal ein ziemlich einsames Unterfangen sein. Also ich werde nicht mit Mails überhäuft, vielleicht auch ganz gut so. Aber im Grunde sieht man es dann in erster Linie an den Downloadzahlen, dass der Podcast von irgendjemandem gehört wird, aber man hört relativ wenig aktives Feedback. Und dann muss man eben für sich selber entscheiden, was sind so die Dinge, die mir den Spaß weiter hochhalten an der ganzen Sache, ne?
Und genau, also das kann ich so bestätigen. Und ich will es jetzt auch nicht, ob das gut oder schlecht ist, ne? Aber das Feedback, was man auf eine Episode oder insgesamt auf dem Podcast bekommt, per E-Mail oder sonstiges, ist tatsächlich sehr überschaubar. Ich wie gesagt, würde jetzt auch nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Ich denke, auf jeden Fall ist es insofern besser, weil die Leute sich wirklich hinsetzen und ein positives Feedback abgeben oder ein konstruktives auch, als jetzt man das vielleicht unter einem YouTube-Video hast, wo du einfach nur so Gnome hast, die irgendeinen Blödsinn schreiben. Das bringt keinen weiter. Von daher finde ich das ganz gut. Aber was ich denke, das kannst du wahrscheinlich auch so bestätigen, was wirklich immer ein tolles Feedback ist, wenn man Leute persönlich trifft, wie jetzt zum Beispiel Meet in Street oder man ist auf dem Fotowalk, man kriegt wirklich immer dort auch eine Rückmeldung von den Leuten. Also das heißt, das wird nicht dort einfach nur hingenommen, ist so, sondern die Leute sprechen einen an und sagen, was sie davon halten. Das finde ich da sehr positiv dann auch, ja.
Ja, definitiv. Also das Feedback, das habe ich auch wahrgenommen. Es ist auch mal schön, ja, dann da persönlich darüber zu sprechen. Und das ist richtig gesagt, YouTube ist vielleicht dann auch ein bisschen einfacher, weil man sich die Videos dann anschaut und vor dem Rechner oder vor dem Gerät sitzt und dann darunter gleich loslegen kann. Das ist bei Podcasts ja ein bisschen schwieriger. Da ist die Hürde, das Mailprogramm aufzumachen oder irgendwo an eine Stelle zu navigieren, wo man dann dem Podcaster Feedback hinterlassen kann, ein bisschen aufwendiger. Vielleicht ist das eben ein Grund dafür. Aber
von daher verstehe ich das und finde es auch wirklich großen Respekt, wie lange du das machst und da auch sozusagen, ich will jetzt nicht sagen durchhältst, aber das eben auch ja mit Freude und positiver Energie machst. Und ich bin gespannt, ob ich auch so viele Folgen zusammenbekomme und dass es sich irgendwann dann erweitert oder verändert. Ich meine, die Gedanken mache ich mir auch, wie kannst du jetzt 400 Folgen so weitermachen? Interessiert das, wie du sagst? Man sieht das, wenn dann maximal an den Downloadzahlen, aber du kriegst, selbst wenn du die Leute aufrufst, das ist jetzt keine Kritik, dass ihr dann alle schreiben sollt, aber man kriegt einfach natürlich nicht dieses Feedback in dieser Menge oder sowas, was vielleicht ja auch ganz gut ist, hat man ja eben schon. In Zeiten dessen, dass auch jeder sozusagen seinen Podcast mittlerweile hat, ist es ja auch gut, zu überdenken, was kann ich vielleicht noch machen oder was macht mir auch weiter Freude, genauso wie in der Fotografie. Ja, du sagst ja auch nicht, ich mache das jetzt einfach weiter, weil ich es schon immer so mache, sondern du machst, oder in der Regel macht man es, weil man Spaß daran hat. Sicherlich ist es was anderes, wenn du dein Geld als Reporter damit verdienst und Montag bis Freitag damit der Kamera auf dem Sportplatz oder zur Eröffnung eines Supermarktes oder sonst was gehst und dann für die regionale Zeitung fotografieren musst. Ja. Aber von daher hinterfragt man sich natürlich immer, okay, was macht mir Spaß, wie mache ich es weiter? Ja, da hilft Equipment beim Fotografieren genauso gut dazu, wie vielleicht auch mal einen neuen Stil zu machen. Wobei, glaube ich, da viele auch noch recht starr sind, ne? Weil dann so nach dem Motto, wenn ich das dann auf Instagram zeige, dann versteht es keiner. Also man macht sich dann auch einfach da sehr viel Gedanken. Und beim Podcasten ist es das Gleiche. Von daher, ja, freue ich mich natürlich sehr auch auf das neue Format, zuzuhören, was da Neues kommt bei dir. Ja.
Was ist denn bei dir dein Warum oder dein Grund, jetzt auch Podcaster zu sein? Würde mich auch mal interessieren.
Ja, recht ähnlich, denke ich mal. Also war auch natürlich die Situation zu sagen, ich höre unheimlich gerne schon immer Podcasts, auch in verschiedenen Bereichen, nicht nur Fotografie. So ist das auch entstanden. Ich habe schon früher auch immer sehr gerne Hörspiele, Hörbücher. Ich mag Stimmen, diese Wiedererkennung synchronisieren, also diese deutschen Synchronstimmen höre ich unheimlich gerne schon. Das ist etwas, was mich immer interessiert und ich auch immer sehr gerne zugehört habe. Und in vielen Sachen gibt es dann auch so, ob es dann mal Fotografie oder anderen Bereichen waren, in denen ich tätig war, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, wenn's keiner so macht, wie ich es will, dann mache ich es halt selber. Und so ist das dann auch die Idee entstanden, wobei hier die Hürde schon relativ hoch war, sowas zu machen, weil du begibst dich sozusagen nach außen stellst dich auch natürlich der Kritik und so, und dann zu überlegen, mache ich das? Das ist ja auch das, was ich dann bei Gästen manchmal als Feedback bekomme. ich weiß nicht, ob ich das machen soll und ob ich überhaupt was zum Erzählen habe und so. Dieses Trauen, ja, das war natürlich dann die Hürde. Aber es macht mir auch extrem Spaß. Also mir würde es, glaube ich, schwerfallen, so einen Laber-Podcast zu machen, also selbst ohne Gast irgendwie nur irgendwas zu erzählen, was ich jetzt die Woche gemacht habe oder so. Das klappt nicht, auch wenn ich es schon mal irgendwie einen Ansatz mal gedanklich probiert habe. Aber dieses Gespräch zu führen, ja, über andere was zu erfahren, sich zu unterhalten, natürlich auch zu diesem Thema der Fotografie, der Streetfotografie, das, glaube ich, war so der Punkt. Und ich hatte es ja auch im Intro in der Folge 00 gesagt, das ausmaßgebend oder ausschlaggebend war wirklich Meet and Street. Dieses Treffen der vielen Streetfotografen und die wenige Zeit, die man hat, sich kennenzulernen und die Geschichte zu hören, ja, und wie jemand sich entwickelt, wie jemand dazu überhaupt hingekommen ist. Und das Interessante ist ja jetzt dann auch in diesen Folgen, die ich jetzt gemacht habe, zu hören, dass es doch relativ gleich bei vielen ist, der Weg, die Entwicklung, die Motivation und so. Ja, das fand ich sehr spannend.
Hm. Ja, ich finde das klasse, dass du da auch einen schönen Beitrag zu leistest, die deutsche Streetfotografen-Szene da zu bereichern mit diesen Gesprächen. Und dann auch anhand deiner Gäste waren ein paar bekannte Namen dabei, die ich auch schon kannte, aber dann immer wieder entdeckt man dann auch welche, die man noch nicht kannte und stößt dann wieder auf ganz andere Bildstile und das ist, finde ich, auch das, was es so spannend macht.
Genau, also klar, das ist natürlich auch so ein bisschen der Punkt von Anfang an gewesen. Natürlich eben auch Leute, die jetzt eben nicht unbedingt schon jeder kennt, ja, wo du sagst, okay, klar, ich suche vielleicht auf Spotify oder in meinem Podcast-Player nach Namen, die ich kenne, um mir Interviews anzuhören. Aber eben zu sagen, hier gibt es ein Format, hier gehe ich auch einfach mal rein, da gibt es einen Namen, den habe ich vielleicht noch nie gehört, aber trotzdem ist es sehr interessant. Ich kann was Interessantes mitnehmen über Regionen, über die Art der Fotografie, wie das jemand macht und so. Das ist durchaus das Spannende. Und das ist jetzt auch weiter die Suche, dass ich natürlich nach Leuten schaue, die eine gute Mischung, ja, zu sagen, okay, hier habe ich auch mal jemanden, den ich kenne. Ich hatte es ja eingangs gesagt, ich denke, bei dir braucht man nicht viel zu erzählen. Aber trotzdem gibt es ja auch Sachen, die man eben von dir auch noch nicht weiß oder von jemanden, der eigentlich im Social Media recht präsent ist. Und das finde ich ja auch gerade spannend, eben auch mal über Sachen zu reden, die eben nicht eben dauernd irgendwo erzählt werden oder schon gehört worden sind, wo man sagt, naja, das habe ich jetzt schon tausendmal gehört. Ne?
Ja, es geht ja an beide Seiten. Ne? Also ich finde es für mich, auch wenn ich drüber nachdenke, wen ich einladen könnte, ich mag das genauso wie du, eben auch die in Anführungszeichen unbekannteren Namen dann mal einzuladen, weil auch in der Vorbereitung ist es dann vielleicht auf der einen Seite ein bisschen schwieriger, weil es nicht so viel Material gibt, aber auf der anderen Seite, wenn es schon so viele Podcasts gibt und man dann ganz tief da reingeht, ist die Gefahr natürlich auch sehr, sehr groß, dass man bekannte Themen nochmal aufwärmt und sich da irgendwo dann im Kreis dreht.
Ja, genau. Und das denke ich, das empfinde ich ja selber dann auch als uninteressant, langweilig, ja. Und das denke ich, das wollen die sich das anhören wollen, eigentlich auch nicht. Ne? Die wollen nicht zum 50. Mal hören, wie jemand, der schon in 50 Podcasts war, wie er zur Fotografie gekommen ist. Die Geschichte kennen wir, ja, oder sonstiges, ja. Und von daher, ja, ist der Ansatz auch da und ich bin auch selber immer wieder gespannt, wie sich das entwickelt, zumal ich auch, man sieht es auch natürlich am Anfang, hatte ich diese Ja-Nein-Fragen und habe schnell gesehen, okay, das ist, das verläuft sich so ein bisschen im Sand, das wird natürlich nach 5 Mal dann auch nicht mehr so interessant, also das ist auch so eine Entwicklung, die man macht. Ich hatte es dir auch schon mal erzählt, ich habe ja am Anfang auch in der Vorbereitung gesagt, ich mache nochmal so was wie ein erstes Gespräch, ne? Und dann aber gemerkt habe, im ersten Gespräch unterhältst du dich natürlich auch schon logischerweise über Sachen und wenn du dann im Gespräch, in der wirklichen Aufnahme bist, dann ist da auch ein bisschen die Luft raus so. Und deshalb ist es viel spannender, direkt in so ein Gespräch reinzugehen. Ich bereite mich in der Regel ganz gut vor dafür, ja, dass man dann auch wirklich, dass das auch für mich sozusagen zum ersten Mal gehört und spannend ist, ja. Ich weiß nicht, das wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen, oder?
Ja, das stimmt. Manchmal gibt es diese Momente, wo das Vorgespräch schon fast der Podcast sein könnte.
Ja. Genau.
Ja. Wie ist es denn bei dir? Du wirst wahrscheinlich auch aus eigener Neugier diesen Podcast machen und auch aus den Gesprächen mit deinen Gästen viel mitnehmen, auch was fotografisch relevant ist und dich vielleicht auch in deiner eigenen Fotografie prägt. Gibt es da irgendetwas, was du dir in Anführungszeichen bei deinen Gästen so abgeschaut hast, wo du rausgegangen bist und gesagt hast, Mensch, das ist eine spannende Idee für die Street Photography, das nehme ich mal mit?
Durchaus. Und das ist ja eigentlich das Schöne an diesem Austausch auch, ne, zu sagen, Wie macht das jemand anders? Ne? Also ich bin ja jetzt nicht in der Position, sag, ich weiß alles und ich mache das lange oder sonst was, sondern ich bin ja eher neugierig und schau, wie machen andere das? Ne? Geht um Kleinigkeiten, Herangehensweise, Technik, manchmal auch Einstellungen, wie machst du was? Und es gibt durchaus immer und eine Geschichte, die mir wirklich so richtig nochmal eine Veränderung gebracht hat, auch von der Sichtweise, war tatsächlich bei Thomas. Wir haben uns drüber unterhalten und ich hatte es neulich auch schon in einem anderen Podcast kurz nochmal erzählt, diese Situation. Er war in Japan jetzt zur Fuji Veröffentlichung und ist dann ja nochmal fotografieren gegangen und es ging ja dran, ungestellt oder wie auch immer, welche Situation. Und er erzählte die Geschichte, dass er eben dort auf einem Markt einen Marktverkäufer dort gesehen hat, der diese Kisten trägt und in dem Moment nicht schnell genug oder schon in der Situation drin war, um diese zu fotografieren, aber einfach auch sagte, klar, könnt ihr jetzt fragen, ob er das nochmal macht, aber dann ist es nicht an Post, also nicht ungestellt, ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er gleich nochmal weitere Kisten rein und raus trägt und wenn du einfach dort wartest, ja, dass das dann nochmal passiert. Ja, genau, das ist so. Und das dann auch so anzunehmen und zu sagen, ja, das ist dann auch ungestellt, das fand ich sehr interessant. Also das hat mich wirklich so auch, du siehst, dass ich darüber erzähle, noch nachhaltig sozusagen, ja. Aber auch andere Geschichten, die mich da, die mich interessieren, wo ich auch nochmal nachfragen kann und so, durchaus. Also das finde ich, ist auch für mich immer eine Bereicherung, von anderen zu hören, zu sehen, wie sie an die Sachen rangehen und was sie machen, ja.
Spannend, ja.
Ja. Und von daher bin ich selber gespannt, was ich immer noch an neuen Gästen reinbekomme ich finde es auch schön, ich habe ja auch immer aufgerufen, gebt mir gerne Empfehlungen, wenn ihr sagt, hier gibt es einen spannenden Fotografen, weil in der Menge kann ich auch gar nicht alle sehen, wo ich auch mal sage, ja super, das sicherlich müssen mich auch die Bilder irgendwie interessieren. Ne? Ich glaube, das ist ganz klar, weil es ist ja jetzt nicht, dass ich einfach was mache, sondern ich interessiere mich ja schon für die Fotografie, für die Bilder, die diejenigen machen. Und wenn es jetzt etwas ist, was mich überhaupt nicht interessiert, ich glaube, dann wird es auch schwierig oder so, ja. Oder jemand, der kontrovers ist. Ich möchte ja jetzt auch niemanden irgendwie zur Rede stellen oder so, ja, der irgendwelche Sachen gemacht hat, sondern wirklich eben ein positives Interesse dran. Ja. Du bist ja auch, ich finde es auch sehr schön, dass sich das jetzt gerade so ein bisschen gedreht hat und du mich jetzt befragst. Ja, das ist aber auch was.
Den Spieß umgedreht.
Den Spieß, ja genau. Nein, ich finde es aber gerade, das gehört, wie du ja auch sagst, zu einem Gespräch. Also das ist auch etwas, was ich zu den Gästen sage. Also wenn jemand auch was fragen möchte, gerne fragen. Ja, genauso. Weil es soll ja nicht nur ein Interview, gerne auch ein Gespräch werden.
Ja.
Sehr schön. Genau. Auch aufmerksam geworden ist man bei dir jetzt auch mit Workshops, auch Workshops international im Ausland, demnächst jetzt auch wieder bei Pia in Nizza, beziehungsweise Pia ist ja jetzt in Cannes. Das ist auch, glaube ich, so eine Schnittstelle, die wir gemeinsam haben mit Pia, die wir auch immer gerne als nicht nur Gast, sondern auch als Mensch bei uns haben, glaube ich so, ja. Das ist der nächste Workshop, der auch bei dir ansteht. Und beim Workshop geht es um Street-Fotografie und auch Storytelling, was du auch dort vermittelst. Wie gehst du da Wie ist da dein Ansatz mit den Leuten? Wie setzt du das dann um?
Ja, das ist eine gute Frage. Also der Ansatz, oder ich gehe in so einen Workshop nicht rein mit dem Anspruch oder mit dem Ziel, meinen Stil den Menschen beibringen zu wollen. Ich glaube, jeder hat seine Herangehensweise an die Street Photography, eigene Ziele, eigene Vorstellungen, was das Ergebnis sein soll. Sind alle unterschiedlich. Es gibt Menschen, die gehen sehr, sehr frei auch auf andere Menschen zu und scheuen dann auch nicht ein Gespräch, was sich manchmal dann entwickeln kann, wenn man wirklich sich auch auf Menschen fokussiert und Menschen fotografiert und nicht nur vielleicht in eher abstrakter Form irgendwo in Kombination mit Architektur abbildet. Also da ist die Palette ja sehr, sehr breit. Und das, was ich in meinen Workshops versuche zu vermitteln, was mir wichtig ist, ist in einer Gruppe ein Gefühl der Sicherheit zu schaffen, um sich auszuprobieren in all den Möglichkeiten, die Street Photography eben bietet. Ich bin jemand, bei mir spielen Menschen schon eine große Rolle und ich gehe gerne auch auf Menschen zu, nehme sie in den Mittelpunkt meiner Fotografien und mache auch sehr gerne Street-Porträts. Das ist auch etwas, was ich dann meistens am Anfang gleich versuche, so Situationen herbeizuführen, wo ich das demonstrieren kann in der Gruppe, dass das von Anfang an klar ist, die Angst ist meistens in unserem Kopf größer und wenn wir es einfach probieren, Menschen anzusprechen, dann passiert da nichts Böses bei, meistens.
Meistens. Der und, Nachsatz muss da mal kommen.
Ja. Nee, und einfach das Aufzeigen der Möglichkeiten. Das ist so das Ziel, verschiedene Techniken auch zu zeigen, dass jeder sich ausprobieren kann. Ist dann so, dass wenn ich eine Situation sehe, ob das jetzt eine spezielle Lichtsituation ist, irgendwas Spannendes, dann dort stehen bleiben und einfach meine Gedanken teile, wie ich diese Situation umsetzen würde, sodass jeder dann die Möglichkeit hat, auch zu überlegen, ist das etwas, was ich für mich übernehmen könnte oder wie adaptiere ich das Ganze und füge das in meinen Stil mit ein. Also es ist ein sehr, sehr offener Ansatz, den ich damit verfolge. Ich möchte da nicht dogmatisch vorgehen, niemanden irgendeinen Stil aufdrücken, sondern einfach in erster Linie eine gute Zeit zusammen haben und gemeinsam an den fotografischen Zielen zu arbeiten, die jeder hat.
Würdest du für dich selber sagen, dass du jetzt auf die Street-Fotografie bezogen einen Stil hast?
Ja, es gibt bestimmte Merkmale, die vielleicht, wenn man sich mehrere meiner Bilder anschaut, dann doch immer wiederkehren. Also ich fotografiere ausschließlich in Farbe, arbeite mit starken Kontrasten, ich liebe Ebenen. Das ist so das und mein Stil ist, was den Inhalt der Bilder angeht, doch irgendwo ein Stück weit dieser dokumentar-reportagige Ansatz. Also ich bin kein Fine Art Street Fotograf in dem Sinne oder gehe jetzt speziell drauf, dass ich dass Formen, Geometrien, solche Muster meine Bilder dominieren oder gehe da drauf, diesen humoristischen Punch in den Bildern zu bekommen, das ist jetzt nicht ganz so meins.
Okay. Also nicht so wie Matt Stewart versuchen, dieses Humoristische sozusagen, diesen englischen Humor dort raus, sondern ja.
Schaue ich mir gerne an, also super, tolle Bilder. Matt Stewart, ganz, ganz großartig oder diese absolut. Art der Street finde ich fantastisch, aber ja.
Es gibt oft sowas, ne, wo man sagt, ich gucke mir das gerne an und würde das vielleicht sogar auch selber so können, aber man sieht es vielleicht gar nicht so, ne, wenn man dann selber unterwegs ist, weil man einfach seinen eigenen Stil natürlich hat, den man unterbewusst vielleicht dann auch so umsetzt. Ne?
Ja, und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Hatten wir eingangs schon mal ein bisschen drüber gesprochen, wie finde ich eigentlich diesen Stil? Das ist, glaube ich, was sich irgendwo entwickelt und was mit der Zeit kommt, was man auch gar nicht so ja bewusst forcieren kann. Ne? Mhm. Da spielen ja viele Dinge mit ein, Einflüsse aus Bereichen, die jetzt vielleicht auch gar nicht mal so viel mit der Fotografie an sich zu tun haben, in andere Interessen aus Literatur, aus Musik, mit Dingen, mit denen wir uns beschäftigen. Und irgendwann merkst du, Mensch, das ist jetzt etwas, was in meiner Fotografie eben auch Ausdruck findet. Und dann bleibt man eben dran und verfeinert bestimmte Aspekte in diese Richtung. Ne? Es ist ja nie fertig, irgendwo ist es immer im Werden und das ist auch das Spannende, glaube ich, dabei.
Sicherlich denke ich immer wieder drüber nach, macht natürlich auch sozusagen die Herkunft, also was habe ich in meiner Kindheit, in meiner Jugend an visuellen Werten aufgenommen und das hat mich ja auch geprägt. Also sag mal, habe ich jetzt, haben die Eltern die Hör zu oder den Spiegel, ja? Also das ist ja schon vom Titelbild ein ganz verschiedener Aufbau und ich glaube, das prägt auch, oder?
Ja, alles spielt irgendwo mit rein.
Und, Im Unterbewusstsein alleine schon, ne?
Ja. Schlummert da irgendwo und wenn man dann auf Situationen trifft, dann kommt es wieder an die Oberfläche. Also alles, nichts geht verloren.
Genau, also ne, wenn man sagt, okay, ne, das klare Aufgeräumte oder ich kann auch mit diesem Wuseligen umgehen, so wie Alex Webb oder sowas. Aber das dann selber umzusetzen, glaube ich, das ist ja dann nur weil man es gut findet, gar nicht das Thema. Ne? Also wie du sagst, man sieht es gerne, aber man hat trotzdem irgendwo seinen eigenen Stil. Und auch wichtig, den einfach zu verfolgen, der sich auch verändern kann, ganz klar. Mhm. Suchst du dann für deinen Workshop auch ein bisschen die Leute zusammenpassend aus oder sagst du, okay, jeder ist ein Individuum und jeder wird dann auch mehr oder weniger einzeln irgendwie so betreut?
Ja, die Gruppen sind ja relativ klein. Also wenn ich als ein alleiniger Referent einen Workshop leite, dann sind fünf bis sechs so immer die Gruppengrößen. Und das finde ich, erlaubt mir dann auch immer wirklich individuell auch Zeit mit jedem zu verbringen und darauf einzugehen. Was die Zusammenstellung angeht, ich glaube, wer einen Workshop bei mir bucht, dadurch, dass ich schon, oder dass die meisten auch über den Podcast dann kommen und schon ungefähr wissen, was ich so für ein Typ bin, auch wenn ich als Interviewer so ein bisschen zurücktrete, spürt man, glaube ich, schon auch was ich für ein Mensch bin. Und dadurch ziehe ich dann wahrscheinlich auch ein Stück weit die Menschen an, mit denen ich auch gut klarkomme. Also die Erfahrung habe ich jedenfalls bisher gemacht, dass es sowohl von meiner Seite aus, wie ich mit der Gruppe klargekommen bin, immer gepasst hat, als auch das Verständnis untereinander, unter den einzelnen Teilnehmern. Das war bisher wirklich immer sehr, sehr harmonisch und hat viel Spaß gemacht.
Wir haben uns ja vor ein paar Wochen in Forchheim getroffen zur Fotoausstellung dort im Fotopark. Das ist ein öffentlicher Raum. Und da habt ihr also Thomas und du, auch einen gemeinsamen Workshop gegeben. Oder zumindest, ja, war jetzt kein Tages-Workshop, sondern ein paar Stunden gemacht, ne?
Ja, das war ganz spannend. Also war ein kürzerer Workshop als normal. Ich glaube, 5 Stunden ging das Ganze. Ein bisschen Theorie am Anfang und dann sind wir in die Innenstadt von Forchheim gegangen und in so einem doch kleineren Ort. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie groß Forchheim ist, aber
schon klein.
Ja, überschaubar. Und da dann zu fotografieren. Das ist immer wieder spannend und dann aber auch schön zu sehen, dass diese Techniken überall funktionieren. Ne? Und die Reaktion vielleicht am Anfang auch von den Passanten auf die Kamera etwas, ja, nicht ablehnt, aber skeptisch ist, weil man natürlich schon mehr auffällt, wenn man jetzt in einer kleinen Stadt mit einer Kamera in der Gruppe unterwegs ist, wo die Leute sich wirklich dann auch fragen, ja, was machen die denn da? Was gibt's hier Interessantes zu fotografieren? Aber ich glaube, wenn man da einmal so drüber ist, über diesen Punkt, dass man sich darüber Gedanken macht und ganz selbstverständlich mit der Kamera dann unterwegs ist und auch fotografiert, so dass die Menschen, die einen dann dabei beobachten, auch Böses vermuten, was man denn da treibt, das ist, glaube ich, schon mal so ein Schritt. Und dann kann man eben auch in solchen Umfeldern frei fotografieren. Es ist ja immer das, was ich als Fotograf auch ausstrahle. Ich glaube, das spielt immer sehr, sehr viel mit rein, auch in der Street Photography, wie ich mich nach außen hin gebe, was ich für einen Anschein bei den meinen Mitmenschen hervorrufe. Und wenn ich da eine positive Ausstrahlung habe, dann ist schon viel gewonnen.
Das stimmt. Wahrscheinlich hast du es ja auch schon mal irgendwo so mitbekommen, die Frage, ja, was treibt dich an, um Fotografie, Street-Fotografie zu machen? Bei vielen ist es der Weg, bei wenigen eher das Bild sozusagen. Wie würdest du das bei dir bezeichnen? Was ist für dich das Wichtige zu fotografieren?
Bei mir ist es ganz klar der Prozess. Also das Bild an sich, natürlich verfolge ich damit dann auch ein Ziel, wenn ich fotografiere, dass ich dementsprechend auch Bilder machen möchte, aber es ist immer der Prozess, der bei mir an erster Stelle steht und die Bilder, die dann aus diesem Prozess heraus entstehen. Da habe ich Freude dran, wenn ich rausgehe, ob das jetzt rein unter Street Photography läuft, ohne dass ich ein spezielles Ziel habe oder ob ich mit einer Reportage-Idee irgendwo hingehe. Ich bin immer dort, weil ich auch etwas lernen möchte, etwas sehen möchte, schauen, wie funktionieren wir Menschen. Also es ist halt, ich habe mich auch mal neulich gefragt, was ist es eigentlich an thematisch, was so unter meiner Fotografie liegt, und es ist gar nicht so einfach, das zu fassen oder so auf den Punkt zu bringen. Ist, glaube ich, einfach diese Faszination Mensch, wie wir miteinander umgehen im öffentlichen Raum, was wir so machen. Und da ist es, glaube ich, ist ein ziemlich großer Nenner, aber das ist so der Nenner, unter dem das Ganze bei mir so läuft.
Das spiegelt ja ganz viel eigentlich wieder, was auch andere Gäste bisher gesagt haben, dieser Weg, ne? Und ich habe immer, eigentlich fotografiert man doch, um ein Bild zu haben, aber bei vielen ist dieser Weg einfach, also zumindest in der Street-Fotografie. Und da habe ich mir drüber Gedanken gemacht, wieso ist das dort so, weil eigentlich nimmst du die Kamera in die Hand, um ein Bild zu machen. Aber mein Gedanke daraus vielleicht jetzt schon, vielleicht, wie denkst du darüber? Da wir ja nicht als Streetfotograf konzeptionell dran gehen. Das heißt, wir sagen in der Regel nicht, ich möchte am Ende das und das Bild erreichen, wie du jetzt vielleicht bei der Werbefotografie oder sonstiges hast, sondern du sagst einfach, ich gehe raus, du hast es auch gerade gesagt, schau mal, was es sozusagen gibt und mach ein Bild dann davon. Also schau, was bietet das die Bühne der Menschen auf der Straße, und dieser Weg dahin ist eher sozusagen das, was mich mit dem Fotoapparat raustreibt, als dann nachher ein Bild zu haben.
Ja, das ist auch, finde ich, ein Gefühl, was unheimlich befreiend ist. Wenn ich jetzt ohne diese Erwartungen rausgehe, auch ohne diesen Druck, im Auftrag irgendein Ergebnis liefern zu müssen, weil ich glaube, wir Streetfotografen funktionieren oder arbeiten in Anführungszeichen alle so, dass wir das für uns selber machen. Mit der Streetfotography werden wir jetzt nicht reich, oder es ist das steht nicht im Vordergrund, sondern einfach, wir gehen raus und haben Spaß an dem, was wir machen. Und ich glaube, da kann auch so eine gewisse Lockerheit dann reinkommen. Also ich ärgere mich mittlerweile dann auch nicht mehr über die Momente, die ich verpasst habe, wenn ich sie gesehen habe und dann doch irgendwie abgelenkt war und die Kamera nicht rechtzeitig dahin gebracht habe, wo sie sein musste, um den Moment einzufangen. Das sind Momente, die ärgern mich mittlerweile auch nicht mehr, weil ich weiß, es gibt so ein Meer an Möglichkeiten da draußen. Und das nächste Motiv, das kommt dann, an der nächsten Straßenecke und dann geht's halt weiter. Es ist halt dieser nie aufhörende Fluss, in den ich mich reinschmeißen kann und der mich immer wieder an spannende Szenen vorbeibringt. Und das ist halt das Tolle an unserem Genre,
ne? Dieses. Ja, man begrenzt sich ja auch selber mit der Technik ein wenig, dadurch, dass wir eine feste Brennweite haben mit einer gewissen Winkel, wo du einfach gewisse Situationen, die du natürlich dann siehst, aber auch weißt, okay, da brauche ich jetzt gar kein Foto machen, weil das ist einfach viel zu weit weg, weil ich jetzt hier mit 28 oder was fotografiere. Was ist deine Brennweite, die du so regelmäßig drauf hast?
Ja, meine ist das 23er 35 dann Vollformat. Das kommt eigentlich so gut wie nie los von meiner Expo 3. Das ist da schon fast festgetackert, wie Thomas immer so gut sagt.
Ja, ja.
Und das ist es eben, ja, du hast es genau richtig beschrieben. Also wenn man über so einen langen Zeitraum mit einer Brennweite fotografiert, dann weiß man, was man abbilden kann und wo man sich positionieren muss dementsprechend. Ne? Also das wird so zu dem verlängerten Auge. Es hat Limitierungen, aber ich fühle mich mit diesen Limitierungen sehr wohl mittlerweile und eben in dem Wissen, was ich damit erreichen kann und was ich eben auch tun muss und welche kreativen Möglichkeiten ich mir erschließen muss, um eben diesen Nachteil nicht zoomen zu können oder nicht über die Kamera näher an ein Motiv ranzukommen, was es dann noch für Möglichkeiten gibt, ne? Auch Dinge herauszustellen über ein Subframing oder über einen Störer mit einbauen, um da eben die Aufmerksamkeit dann bewusster noch auf etwas zu lenken, ein bisschen den Hintergrund aufzuräumen. All diese Dinge, die fordern einen dann kreativ eben auch heraus. Und natürlich auch, wenn es möglich ist, muss ich diesen Schritt näher auch rangehen, was mir dann auch hilft, unerschrockener aufzutreten, auch mich dem auszusetzen, was es bedeuten kann, wenn mich dann doch vielleicht mal jemand fragt, was ich da mache, so dicht mit der Kamera. Immer respektvoll, also ich bin da kein Bruce Gilden, aber ja, ich gehe eben auch gerne dicht an Menschen heran.
Das fällt mir auch immer wieder auf. Es gibt, wenn ich so auf Instagram oder sonst wo mir Webseiten oder so angucke, du siehst auch sofort, ob jemand nah dran war oder ob es wirklich einfach ein Tele ist. Und ich finde, das ist natürlich auch ein Unterschied und das macht auch die Emotionen in dem Bild einfach, verändert sie komplett und macht sie für mich auch dann uninteressanter, weil ich sehe, derjenige war auch gar nicht nah dran, sondern der hat einfach nur rangezoomt. Ja.
Ja.
Deshalb, ich bin auch mit der gleichen Marke Fuji unterwegs, 23, beziehungsweise jetzt sogar auf das 18er von Vogtländer umgeswitcht, was mich noch näher rangehen lässt sozusagen oder umgekehrt auch, ich möchte noch mehr drauf haben, weil ich einfach nicht nur vielleicht den Mensch, sondern ich möchte eben auch vielleicht so in der Vorbereitung auf gedanklich irgendwann auch mehr Storytelling zu machen, mehr Geschichte drumherum haben möchte, ja.
Ja, das ist spannend. Also ich finde gerade, wenn du weitwinkliger rangehst, diese Herausforderung, diesen Ausschnitt auch sinnvoll zu füllen. Also du bekommst natürlich mehr Informationen auf dein Bild dann rauf, hast mehrere Fokuspunkte. Es gibt ja diese Bilder, wo ein zentrales Motiv im Mittelpunkt steht, aber dann wiederum auch diese Bilder, wo es mehrere Punkte im Bild gibt, wo alles irgendwo seine Bedeutung hat und du mehrere Dinge zusammenbringst. Also ich finde, Joel Meyerowitz ist da immer so ein gutes Beispiel dafür, der das wunderbar macht in seinen Bildern. Also die ganze Szene so im Blick zu halten, ne? Nicht nur gerade ausschauen, einen Fokus, sondern eben auch links und rechts noch zu schauen, was kommt da noch mit rein ins Bild, was könnte sich ergeben. Ja,
das stimmt und ich liebe seine Arbeit, aber es ist trotzdem so, dass bei ihm es immer doch eher aufgeräumt ist. Ne? Also es gibt wenig, glaube es gibt ein Bild, ist das London, glaube ich, wo irgendwie jemand an so einer U-Bahn-Station Ausgang liegt, da merkst du, da ist Gewusel, ne? Aber sonst, wenn du die Bilder, du hast doch meistens sehr aufgeräumt, ein, zwei Personen, ein Tier noch oder sowas dabei, das ist schon seine Art. Ne? Mhm. Das mag ich auch daran, dass du dann eben mehr auf dem Bild hast, natürlich dann eben auch ja ein bisschen den Kontext zu zeigen. Ne? Also wo ist diese Figur, in welchem Zeitrahmen auch und was ist gerade für eine Situation drumherum? Und wie du sagst, da ist es genau wichtig, natürlich auch zu gucken, passt das? Ne? Auch mal den Winkel zu verändern, etwas, wie ich auch so schön immer sage, ja auch eben nicht zu wegzufotografieren, eben rauszulassen, eben nicht zu zeigen. Ja, das ist ja auch manchmal die Kunst dabei und dadurch vielleicht auch nur mit diesem Bild eine ganz eigene Situation herzustellen.
Ja, oder Dinge nur anzuschneiden, auch ja, wenn es um Menschen geht, einfach nur mal einen Arm, der noch irgendwo mit reinläuft, eine Geste, auch mit diesen Dingen zu spielen.
Ja, Ebenen. Das stimmt. Ist für dich grundsätzlich die Technik, also die Kamera, etwas Wichtiges? Ja. Also ohne, dass du sie brauchst, um Foto zu machen, das ist klar, aber wo du sagst, das ist jetzt was, die Kamera, die inspiriert mich, ich brauche eine spezielle, damit mir das auch, damit ich motiviert bin, oder sagst du, das ist einfach ein Werkzeug und...
Die Kamera ist für mich wirklich nur ein Werkzeug. Also ich habe früher eine Nikon D90, das war die ich damals mit nach Argentinien genommen habe. Die habe ich gerade einem Freund in Kuba geschenkt. Die macht immer noch gute Dienste. Also auch was der da noch rausholt, ist wirklich Chapeau. Mhm. Und dann war es eine X-Pro1, die ich damals von dem Referenten der Fotoreise secondhand erworben habe. Mit der habe ich bis 2018 fotografiert, also ganz, ganz lange, bis wirklich nicht mehr ging. Dann war sie mir irgendwann zu langsam, auch was Autofokus und sowas anging. Mm-hmm. Und seitdem habe ich die X-Pro 3 und das war es jetzt. Also von 2009 bis 2024 habe ich mit drei Kameras
Respekt
gemeistert. Und ja, ich kann schon sagen, also die liegt gut in der Hand. Ich mag die Optik von der Fuji. Alles gut, aber ich bin wirklich, was Technik angeht, ich kenne das Belichtungsdreieck, weiß, wo die wichtigsten Rädchen an der Kamera sind, aber ich bin überhaupt nicht tief drin in dem Menü. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas verpasse, ob meine Fotografie da nochmal in eine ganz andere Richtung gehen würde, wenn ich mich damit tiefer auseinandersetzen würde. Habe ich nicht das Gefühl, habe ich auch nicht das Bedürfnis, bin da sehr, sehr intuitiv, was das angeht und will jetzt nicht sagen, dass das keine Relevanz hat, aber für mich spielt es eine untergeordnete Rolle, wollen wir so sagen. Also ich gehe mal davon aus, wenn ich merke, ich stoße an meine Grenzen oder ich kann eine Bildidee mit dem Setup mit dem technischen Know-how, was ich aktuell habe, nicht umsetzen, dann würde ich rangehen und schauen, was muss ich tun, um da diese Wissenslücke zu schließen. Aber ich gehe jetzt nicht raus und studiere neue Kameras einfach mal so, weil es mich interessiert. Ne? Also es gibt natürlich auch technikbegeisterte Menschen, die ja, alleine deswegen sich gerne mit Kameras beschäftigen. Auch bei Autos ist es ja so, dass es Menschen gibt, die da gerne wissen möchten, was unter der Motorhaube stattfindet. Zu dieser Art Mensch gehöre ich nicht. Und
das muss fahren und dich von A nach B bringen. Ne?
Absolut.
Ja, geht mir genauso. Also ich meine, ich finde es schon auch wichtig, weil ne, diese Haptik und so, ich glaube, das muss natürlich alles passen, aber ich nutze mit Sicherheit auch bei weitem nicht alles, was meine Kamera kann, an Fokussituationen oder sonstigem, keine Ahnung. Ich habe so mein Setup, wo ich weiß, das funktioniert und damit gehe ich raus und konzentriere mich eher auf alles andere.
Ja.
Wir hatten es vorhin mit Forchheim, kleine Stadt, und man sagt ja immer, Streetfotografie, da brauchst du große Städte, New York, sonstiges, ja. Aber mittlerweile wissen wir auch, dass du in kleinen Städten Streetfotografie machen kannst. Du hast es eben auch gesagt, sicherlich ist der Ansatz ein bisschen anders, meine ist ein bisschen vorsichtiger, weil die Leute natürlich eher skeptisch oder sonst was sind. Wie ist das in Österreich-Winkel? Wenn du da mit deiner Kamera rausgehst in die Stadt, wie wirst du da aufgenommen, wahrgenommen?
Ja.
Oder gehst du da überhaupt auch raus zum Fotografieren?
Ich habe die Kamera schon ab und zu mal dabei, aber ganz ehrlich ist das hier jetzt nicht der Ort, an dem ich regelmäßig fotografiere. Also wenn ich hier rausgehe, dann ist es eher mit dem Blick, dass ich mich da auf das Licht konzentriere, einfach so kleine fotografische Fingerübungen mache. Aber es ist halt wirklich ein Ort, wenn ich jetzt auf die Straße blicke hier vor meinem Fenster, da passiert manchmal 5 Minuten gar nichts. Also Stillleben fotografieren, das ist halt ein wirklich kleines Örtchen hier, sehr beschaulich. Und natürlich kann man auch hier dann, man muss sich, glaube ich, den Bedingungen anpassen und man darf die Erwartungen dann auch nicht dran haben. Ne? Für meine Fotografie brauche ich eine gewisse Energie auf der Straße, auch was Menschen angeht, ein bisschen einen Fluss, um das eben hinzubekommen. Und das entsprechende Licht, was dann auch noch dazu kommen muss, das sind Zutaten, die fehlen mir hier zu 80%, wollen wir so sagen. Es ist wirklich was ganz, ganz anderes. Und ich kann hier auch fotografieren und um im Training zu bleiben, gehe ich natürlich ab und zu auch raus. Aber es ist natürlich in keinster Weise vergleichbar. Ne?
Das fand ich gerade sehr spannend, was du gesagt hast. Ich brauche die Energie, die Menschen sozusagen geben, die Straße gibt. Ja, das finde ich sehr spannend. Da kann man mal drüber nachdenken. Das ist, glaube ich, auch so. Ne? Man sagt zwar, du kannst überall Streetfotografie machen, aber es ist trotzdem was anderes, was das Umfeld mit dir macht. Ne?
Ja, absolut. Und ich glaube, da tut jeder auch gut dran, zu prüfen, in welchem Umfeld sich am wohlsten fühlt. Und na klar kann man sagen, und es stimmt ja auch, dass man überall fotografieren kann, aber möchte ich das auch? Das ist ja auch die Frage. Also es ist ja das Gleiche auch mit Essen. Da hat jeder auch seine Präferenzen und alles ist irgendwo in gewisser Weise nahrhaft und dem einen schmeckt es, dem anderen nicht. Ich kann auch mal eine Zeit lang Fisch essen, obwohl mir Fisch nicht schmeckt. Aber irgendwie kehren wir dann ja auch zu den Dingen zurück, die wir mögen. Und genau so darf das, glaube ich, auch in der Fotografie sein.
Aber das ist, wenn man dann wieder sozusagen, der Weg ist das Ziel beim Fotografieren und das ist wahrscheinlich genau das, was dann wieder reinspielt, diese Energie, die dir eine Situation oder ein Moment gibt, ne, dass das wiederkommt. Und das ist bei mir ähnlich. Ich denke auch, klar kann ich hier, wohne ja auch sehr ländlich, hier auch Streetfotografie machen. Das ging jetzt im August, ist bei uns immer hier Kerber. Da kannst du sowas natürlich gut machen, ja, weil da hast du eben Energie und Menschen und sowas, wobei das dann eben schon auch schwieriger ist, weil du natürlich ganz anders wahrgenommen wirst und die Leute auch eher kritisch gucken. Aber es geht. Aber wenn du jetzt so normal hier rausgehst, so wie ich es jetzt in der großen Stadt machen würde und einfach mal sagst, ich guck mal, was passiert, das funktioniert nicht. Da fehlt die Energie wahrscheinlich.
Wo fotografierst du denn am liebsten?
Naja, ich sag mal klar, hier, was habe ich jetzt an Möglichkeiten hier relativ spontan? Das ist natürlich Nürnberg, ganz klar. Und Nürnberg ist auch sehr schön zum Fotografieren. Ich möchte auch sagen, ich habe mich in Nürnberg gut eingegroovt. Auch viele sagen, ja, du bist irgendwann betriebsblind, siehst deine Stadt nicht. Da hatte mein Schweizer Kollege, mit dem ich das Interview geführt habe, auch gesagt, ist aber auch ganz schön, weil du weißt natürlich auch genau, wenn du an diese Stellen gehst, oder auch Siegfried sagt das ja auch, er geht immer die gleiche Runde, weil du weißt genau, wann, wo, was für ein Licht ist oder was passieren kann, und es sind aber trotzdem neue Momente, die dir passieren, und so geht es mir in Nürnberg auch, fotografiere ich sehr gerne, Erlangen ist für mich als nächste Stadt auch noch, die ist aber klein und da merkst du schon wieder, das ist eine andere Energie, da passiert nicht das, was da ist. Ja. Ansonsten natürlich, klar, groß, viel Gewusel und das ist das, was mich wahrscheinlich auch am meisten inspiriert. Ja, jetzt auch in Hamburg zum Meet & Street. Ich habe es geliebt, in Hamburg da durch das Schanzenviertel zu laufen oder auch in diesen touristischen Vierteln oder Bereichen da zu sein. Das ist einfach was, da kann ich mich auch drin verlieren dann. Das macht einfach Spaß dann. Ja, also ich kann es mir jetzt auch nicht vorstellen. Auch Forchheim war ich ja auch dann mal in der Stadt ein bisschen unterwegs. Aber ja, das ist halt, ist halt was anderes, ja.
Hm.
Ja. In deiner Region kann ich mir schön vorstellen, das hat so eine gewisse Romantik, die ganzen Weinberge. Man stellt sich natürlich durch den Weinanbau so eine gewisse Romantik vor, wobei es wahrscheinlich dann doch schon sehr industriell alles und gar nicht mehr so romantisch ist. Ne? Aber irgendwie ist das, wir hatten uns ja auch schon mal Anfang des Jahres auf einer Hochzeit dort in der Region und konnte mir das alles anschauen. Sind das Momente, die du dann da genießt, wo du sagst, hast es gerade gesagt, das Licht und sowas, solche, die dann eben auch mal völlig von der Street-Fotografie weg sind?
Ja, für mich ist die Street-Photography, oder ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt als Street-Fotograf in dem Sinne bezeichnen würde. Das sind alles ja so Etiketten. Ich sehe die Street-Photography, wenn dann immer auch so als Sprungbrett zur Reportage oder zur Dokumentarfotografie. Das sind für mich sehr, ja, Linien, die verschwimmen, also diese Genres in dem Sinn. Und hier, wenn ich zu Hause bin in Österreich-Winkel, dann ist die Reportagefotografie eigentlich so das, worauf ich mich fokussiere. Mein Mann ist ja Winzer, macht seinen eigenen Wein und ihn begleite ich, seitdem er das angefangen hat, vor vier Jahren mit der Kamera. Und jetzt gerade auch die Lese liegt hinter uns. Das sind dann immer so Momente, wo ich auch als Reportagefotograf dann die verschiedenen Schritte mit abbilde, obwohl das manchmal gar nicht so einfach ist, wenn man dann die klebrige Schere aus der Hand legen muss, dann zur Kamera greift, ein paar Bilder macht und dann weiter Trauben liest oder kältert. Aber ja, hier ist es dann so der Reportagemodus, in dem ich die meiste Zeit bin.
Ja, das heißt, genau, die Kamera liegt irgendwo in der Nähe und während dem Tun, du hattest ja auch eben vor einiger Zeit über Instagram auch aufgerufen, Erntehelfer und so, ja, da braucht man dann innerhalb kurzer Zeit viel Manpower, damit dass dann auch in der Zeit, wo es notwendig ist, die Trauben gepflückt werden können. Ne?
Ja.
Und das wird dann eben so im Nebenbei dann mit dokumentiert mit der Kamera, ja.
Mhm.
Ja. Ich hatte vorhin noch mal einen Gedanken zum Thema Podcast und das so lange machen und das alles. Und das war ja auch die Motivation. Lass mich da noch mal, ich glaube, wir haben uns letztes Jahr darüber unterhalten, du machst das ja auch im Prinzip ohne Werbeeinnahmen, also kostenlos auch für die Nutzer. Das wird auch weiterhin so bleiben bei Gate 7?
Ja, das wird weiterhin so bleiben. Also ich habe ich glaube, in zwei Episoden einen Sponsor drin gehabt. Das ist aber schon eine ganze Weile her. Hat jetzt nicht wirklich funktioniert und ist mir auch zu aufwendig, jetzt dann entsprechende Sponsoren zu finden, die dann auch irgendwo thematisch dazu passen.
Ja.
Das ist ja auch immer wichtig. Das ist immer ganz das ist klar, dass ich jetzt nicht irgendwie nur, weil jemand ein paar Euro investieren möchte, dann total themenferne Dinge hier dann bewerben möchte. Also das kommt überhaupt nicht in Frage. Und deswegen habe ich gesagt, nee, das Thema ist erledigt. Dann ja, der versucht es über so ein Crowdfunding-Projekt ein bisschen zu monetarisieren. Das sind auch Dinge, mit denen ich mal gespielt habe, probiert habe. Es gibt dann ein paar Gedanken, wie man da, wer das möchte, eben auch die Möglichkeit geben, den Hörern da den Podcast zu unterstützen. Ja, ich weiß nicht, das funktioniert alles nicht ganz so, glaube ich, wie wir Podcasts uns das manchmal vorstellen. Insofern ist der Podcast wirklich so eine Spielwiese, auf der ich mich austoben kann, was mir Spaß macht und wo das jetzt nicht mehr im Vordergrund steht, mir da jetzt Gedanken drüber zu machen, wie ich das Ganze monetarisieren kann. Dafür fehlen dann auch es ist ein bisschen zu nischig, glaube ich, auch das Thema. Die Hörerzahlen, die gehen da, spielen da nicht mit, um irgendwo auch interessant zu werden für große Sponsoren. Ne? Also das ist ja so im Podcast, also da brauchst du dann schon entsprechende Zahlen, um auf das Radar zu kommen von,
von
Vermarktern auch. Insofern ist das.
Genau.
Wie ist es bei dir? Ist das
ja, nee, also war für mich jetzt auch nie ein Gedanke, ne, da Geld mit zu verdienen. Ich habe auch da, ja, mache mir da auch keine Gedanken drüber. Ich mache es weiter so mit der Schlagzahl einmal im Monat. Ich glaube, das ist ganz gut. Damit setze ich mich selber auch nicht zu sehr unter Druck, kann auch eine gewisse Qualität nachhaltig liefern. Wenn man jetzt letztes Jahr gesehen hat, war es dann am Ende doch auch mehr, weil irgendwie nochmal Sonderfolgen oder ich irgendwo sage, da ist was Interessantes, das mache ich auch mal zwischendurch. Von daher ist das okay so. Und ich denke auch, sicherlich, klar, würde man sich freuen. Ich meine, du hast natürlich gewisse Ausgaben, die du auch bei sowas, wenn du sowas machst, hast. Aber das weißt du vorher, was auf dich zukommt, sonst würdest du es nicht machen. Sicherlich würde man sich freuen, wenn da so ein bisschen Geld reinkommt. Aber das ist natürlich jetzt nicht die Hauptmotivation, das Ganze zu machen. Und selbst wenn man darüber nachdenkt, wäre es natürlich auch mir extrem wichtig, irgendwas zu machen, was eben auch dazu passt, ne? Also thematisch nicht irgendwas, du hast jetzt nicht, was weiß ich hier, ich hatte mich irgendjemand angeschrieben, so Sonnenbrillen oder sonst was, ja.
Ja, da den Bogen zur Street Photography hinzubekommen, man könnte es schaffen, irgendwie so eine Street Photography an sonnigen Tagen, da ist die Sonnenbrille X.
Genau. Das ist dann schon ein großer Spagat, ja. Nee, also das müsste, wenn dann auch thematisch und etwas natürlich auch sein, wo du jetzt wirklich hinterstehst, ja. Aber auf der anderen Seite erlebe ich selber immer, wenn ich einen Podcast höre, den ich sehr mag, und dann kommt am Anfang erstmal so eine nervende Werbung, die vielleicht auch noch thematisch ganz, da bin ich schon, das nervt schon, finde ich dann, ne? Das macht es dann alles so ein bisschen. Nimmt so ein bisschen den Geist weg, ja. Mhm. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass da irgendwas käme, was sozusagen interessant wäre. Mhm. Bei Abenteuer-Reportage-Fotografie, glaube ich, habt ihr es anders, oder? Da gibt es Folgen, da musst du, ich habe mich damit noch nie beschäftigt, aber das würde mich mal interessieren, da musst du dich irgendwie anmelden und da bezahlst du was, oder?
Genau, und das ist eben auch das Modell, für das wir uns da entschieden haben. Also der Gate 7 Podcast, der wird immer kostenfrei und werbefrei auch weiterhin bleiben. Und wer dann sagt, ich möchte das ganze Projekt, den Podcast unterstützen, für den gibt es dann eben die Möglichkeit, über Abenteuer-Reportage-Fotografie das zu tun. Und da bieten wir dann über den Podcast hinaus noch ganz, ganz viele andere Dinge. Also da bekommt man auch richtig was für sein Geld dann. Es gibt drei unterschiedliche Modelle, für die man sich entscheiden kann. Es gibt einmal den exklusiven Podcast für einen schmalen Taler. Dann gibt es ein mittleres Paket, da gibt es dann eben Webinare, Online-Lerninhalte. Da sind Thomas und ich dann auch immer präsent, greifbar und gehen dann auf alles das ein, was so das visuelle Storytelling angeht, Street Photography, Reportagefotografie, sehr interaktiv gestaltet. Und da gibt es einige Möglichkeiten, dann sich tiefer mit den Inhalten auseinanderzusetzen.
Das ist dann auch sozusagen ein bisschen gekoppelt mit dem Online-Workshop und das, was ihr dann dort anbietet, ne?
Genau, das ist praktisch so eine Online-Lernakademie oder Reportage-Akademie, so kann man sich das vorstellen. Ja. Also nicht anonym, sondern immer eben auch mit uns beiden als direkte Ansprechpartner, also auch die Webinare, die werden live gehalten. Es ist immer die Möglichkeit, dann Fragen zu stellen. Auch da sind wir jederzeit greifbar und das macht, glaube ich, auch so ein bisschen den Charme dieses Projekts aus, ne? Also wir haben zwar auch einen Online-Videokurs, wenn wer jetzt sagt, ich möchte das lieber alleine durchgehen, das Ganze, der kann das auch auf die Art und Weise tun, aber ja, uns macht es auch unheimlich viel Spaß, über diese Themen zu sprechen, im Austausch mit realen Menschen im persönlichen Kontakt. Das ist immer eine tolle Sache.
Ja, ich glaube, ihr habt einen Workshop, da geht es auch um das Thema Fotobuch, der Weg dahin, ne, mit einem wirklichen Präsenztag auch, wo ihr dort seid. Das wäre etwas, was mich sehr interessiert, aber irgendwie, ja, es ist doch weit weg für mich auch, aber das finde ich ganz, ganz spannend. Was macht ihr da genau? Also ich meine, das ist ja so schön wieder der Schritt weiter. Also du hast jetzt deine Reportage gemacht und willst darüber ein Buch erstellen, oder?
Ja, das ist so der letzte Schritt auch in der Entwicklung oder Weiterentwicklung unseres Konzepts auch. Das Ganze ist ja während Corona entstanden und wir haben uns damals, fing das an, auf die Methodik konzentriert, wie erstelle ich eine Reportage, was ist visuelles Storytelling, aber ja, irgendwann ist die Reportage eben gemacht, die Bilder sind gemacht, was nun? Und dann eben zu überlegen, wie kann ich das Ganze vielleicht auch in einem Buch veröffentlichen, lag da eben nahe und das ist jetzt so, dass wir innerhalb von Abenteuerreportage, Fotografie diesen ganzen Prozess von der Ideenfindung über die Umsetzung, über das Fotografieren bis hin zu den Themen eben, wie präsentiere ich meine Bilder auch, abbilden. Und ja, diesen Buchworkshop, den machen wir in Kooperation mit Sebastian H. Schröder, der ein sehr, sehr schönes Buch geschrieben hat zu dem Thema Eins reicht. Kollege im D-Punkt Verlag und der sich wirklich hervorragend auskennt mit dem Thema Buchmachen, Kuratieren von Bildern. Und mit ihm zusammen machen wir das im Rahmen von einer Webinarreihe, die am Anfang steht. Und dann gibt es einen zweitägigen Präsenzworkshop in Köln mit einem Open Table, wo jeder dann seine Bilder mitbringt und wir das dann auf einen Tisch ausbreiten, zusammenschmeißen und dann hin und her schieben, bis wir dann bei einem Layout für ein mögliches Fotobuch ankommen.
Ja, das ist super spannend, ja. In dieser ganzen Reihe habt ihr jetzt auch schon, ich glaube, zwei Termine gemacht auf YouTube mit dem Fotoslam, also wo ihr sagt, Leute können Bilder einreichen und ihr besprecht die dann. Ich war jetzt zweimal auch als Gast mit dabei und habe mir das angehört und fand es auch interessant und spannend, wie stark auch der Chat sozusagen dort mit eingebunden ist und auch Feedback gibt, oder?
Ja, ein tolles Format. Also bei Abenteuerreportagefotografie machen wir diese Bildbesprechung oder die Besprechung der Reportagen ja schon eine ganze Weile und dieses Konzept haben wir jetzt auch bei Thomas auf seinem YouTube-Kanal schon ein paar Mal gemacht. Das macht unheimlich viel Spaß. Ich finde auch, das ist ein tolles Format, sehr interaktiv, auch obwohl wir ja die Reaktion dann nur über den Chat auch während des YouTube-Lives dann mitbekommen, aber da schauen wir dann auch rein, können auf Kommentare eingehen und das ist toll und zeigt, glaube ich, auch, wie groß das Interesse an der Street Photography im Moment ist, wie viele Bilder da eingereicht werden und dann auch die Beteiligung an sich, das ist schon wirklich sehr, sehr schön zu sehen. Also uns macht das auch immer wieder viel Spaß.
Ich denke auch, das ist ein Format, was sich wahrscheinlich durchsetzen und immer wieder wiederholen lassen wird, weil es natürlich auch jedes Mal neue Bilder gibt, die es zu besprechen gilt.
Ja. Ihr habt das doch auch. Leider war ich in Forchheim am Sonntag nicht mehr vor Ort. Da musste ich zur Lese antreten. Wie war das?
Ja, das machen hauptsächlich immer Samu und Marc bei uns. Das wird auch, das haben die ja auch zu den Fuji-Tagen gemacht und so. Das wird auch immer ganz gut angenommen und die beiden machen das auch sehr gut mit einem Augenzwinkern natürlich dabei. Man freut sich natürlich auch mal über, du willst ja nicht nur gute Bilder haben, du willst ja auch mal eben was zeigen, ne? Und sagen, ich brauche eben auch mal ein Bild, was natürlich jetzt nicht so ist und um einfach mal ein bisschen was daran demonstrieren demonstrieren zu können. Und ich denke, also das ich glaube auch den beiden macht das da ganz, ganz gut Spaß, solche Bilder zu besprechen, auch ein bisschen Feedback zu bekommen oder auch dann ja das Publikum einzubinden, da das ja tatsächlich ein Live-Thema in dem Fall immer ist. Und auch den beiden ist es eben auch wichtig, weil sie dann auch selber ein bisschen geschult dadurch sind, also selber auch schon Bilder wo eingereicht haben, ja, wie du dieses Feedback bekommst. Ja, ich denke, es ist ja doch immer auch ein Schritt, dass jemand so ein Bild einreicht und sagt, bitte sag mir mal was dazu. Und es nützt nichts, einfach immer nur zu sagen, ja, ist doch alles super, hast du toll gemacht, ja, aber auch zu sagen, ja, das ist aber totaler Dreck, was du hier machst, das bringt auch nichts. Also da auch diesen Weg zu finden, dass das nicht nur ein bisschen populistisch oder nur Unterhaltung sein soll, sondern wirklich auch konstruktiv für denjenigen ist, der das Bild einreicht und auch die zuschauen und zuhören, einfach was mitnehmen zu können. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt und ein Spagat, den man finden muss. Ja,
ja, absolut. Und auch wenn wir Online-Bilder zeigen, eben der Umgang mit Feedback, ne, oder auch zu wissen, wo kann man sich dieses konstruktive Feedback abholen, was einen weiterbringt, finde ich auch ein wichtiger Punkt, und wir versuchen auch immer dann zu schauen, wo steht derjenige oder diejenige gerade mit der Fotografie. Ist ja auch immer wichtig, ne, wo man den Maßstab dann für die Bewertung auch anlegt. Also wer jetzt gerade mit der Street Photography angefangen hat, den bewertet man dann natürlich noch nach ganz anderen Maßstäben als jemanden, wo man weiß, okay, der ist eigentlich schon 3-4 Schritte weiter. Das soll ja niemanden demotivieren, sondern eher dazu antreiben und auch die Schritte aufzeigen, die man gehen kann, um dieses Bild noch besser zu machen.
Ja, absolut. Das sollte das Ziel sein, genau. Ja, da ist es dann auch unterschiedlich. Ich denke, für jemand selber, der auch Bilder, oder wenn du selber auch Bilder irgendwo eingibst oder sagst, gib mir mal ein Feedback dazu, ist es ja auch wichtig, dass du jemanden hast, wo du selber sagst, okay, da schaue ich auch auf zu, weil das, was derjenige oder diejenige macht, finde ich auch selber toll. Weil es nützt dir ja nichts, wenn du jetzt dein Feinart-Bild von Bruce Gilden bewerten lässt, weil der wahrscheinlich damit überhaupt nichts anfangen kann und umgekehrt. Ne? Also ich denke, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass man natürlich schaut, okay, was macht derjenige selber, kann der überhaupt das, was ich mache, irgendwo einschätzen, ja? Oder sagt er dann, okay, damit kann ich auch gar nichts anfangen, dann kann ich das auch nicht positiv groß bewerten. Ja? Also rein technisch wahrscheinlich, ne? Aber diese Emotionen oder das, was dann eigentlich auch damit gesagt oder ausgedrückt werden will, das ist dann schwierig.
Ja, absolut. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, sich da eben auch selber klar zu machen, nach welchen Kriterien bewerte ich meine eigenen Bilder. Was ist mir wichtig, dass ich da auch ein Gradmesser habe, wie ich den ich an meine Bilder anlegen kann, aber dann eben auch immer zu wissen, wenn ich Feedback bekomme, wie ordne ich das ein, wie gehe ich damit eben auch um.
Ja. Ich merke schon, wir haben ganz viele Themen, über die wir jederzeit immer sprechen können. Das ist auch immer, wenn wir uns in live sehen, das ist Wahnsinn. Und wir haben jetzt schon, was für meinen Podcast auch ungewöhnlich ist, schon gut über 1,5 Stunden jetzt gesprochen.
Nein, wer soll sich das anhören? Ja.
Da bin ich mal gespannt. Nein, das werden mit Sicherheit ganz viele auch interessieren, weil ich finde, dass wir jetzt auch ganz viele tolle Sachen besprochen haben, die man eben auch noch nicht, was wir vorhin hatten, unbedingt immer alles von dir auch schon kennt. Und du weißt, zum Schluss gibt es immer noch mal eine kleine Rubrik. Was würdest du einem, und ich meine, da du dich die Workshops machst und wir ja vorhin auch schon ein bisschen das Thema hatten, aber jemanden, der neu reinkommt oder schon Fotograf ist und sagt, ich gehe jetzt in die Street-Fotografie rein, als Tipp mitgeben, was kann er umsetzen?
Fotografier das, was dich fasziniert. Also ich glaube, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen in diesem Interview, und das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dann entwickelst du auch den Drive, die Energie, um deine Bilder dahin zu bringen, wo du sie haben möchtest. Also das ist ganz, ganz entscheidend. Also hör mal in dich rein, wofür du dich begeisterst. Schau vielleicht auch mal in dein Bücherregal, was stehen da für Bücher rum. Das gibt auch manchmal Hinweise darauf, ob das jetzt Reiseführer sind, die dich dann an die Orte führen, wo du die Energie spürst, die du für deine Bilder brauchst. Ja, begib dich in ein Umfeld, das dich fasziniert und beflügelt.
Super.
Mehr Geld in Reisen investieren als in Technik.
Ja, das ist auch ein wahrer Satz, das stimmt. Und ich nehme heute mit die Energie, die auf den Straßen ist, die dich beflügelt. Fand ich sehr schön, ja. Kai, ich hoffe, ich höre noch ganz viel Podcasts von dir in Zukunft. Nochmal ganz kurz vom Termin. 17. November geht es wieder los, ne?
17. November ist Stichtag, genau.
Ja. Dann freue ich mich und mit Sicherheit auch viele der Zuhörer, dass wir dich dann wieder hören mit neuen spannenden Themen. Kai, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei mir als Gast warst. Ich freue mich auch drauf, dass wir uns demnächst dann irgendwo mal wiedersehen in live und ja, wünsche dir natürlich auch für den Podcast, für alle anderen Themen da ganz viel Erfolg wieder weiter in Zukunft und ein gutes Händchen.
Ja, vielen Dank an dich auch, Wolfgang. Hat mich gefreut, hier zu Gast sein zu dürfen bei dir. Und ja, auch ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die bis hier ans Ende durchgehalten haben. Dir auch alles Gute für den Podcast.
Danke, Kai. Bis demnächst.
Tschüss.
Tschüss. Es war heute sogar mehr als eine gute Stunde Anpost Podcast mit meinem Gast Kai Beermann. Alle Informationen zu dieser Episode findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Wunschgäste, Anregungen oder Fragen habt, könnt ihr mir eine E-Mail an hallo@anpost-podcast.de schreiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Klasse wäre auch ein Kommentar, zum Beispiel auf Apple Podcast oder eine Bewertung auf Spotify. Bis zur nächsten Episode.